Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Dominik Ebers.
Willkommen im Podcast vom Update. Es gibt wieder Hoffnung für die Menschen in Syrien. Oder, Christine?
Naja, das hört sich erstmal gut an. Keine Offensive auf Idlib, also die letzte Rebellenenklave da ganz im Nordwesten des Landes, plus entmilitarisierte Zone. Das hört sich natürlich erstmal gut an. Ich bleibe dennoch skeptisch, denn ich denke, das ist eigentlich eher eine Verzögerungstaktik oder der Versuch, eben diese Region ohne eine Großoffensive einzunehmen.
Ja, da haben wir noch während der Sendung über eine Großoffensive gesprochen und dann verkündet Russland, nein, die wird es nicht geben. Christine Hellberg ist Journalistin und Syrien-Expertin und mit ihr spreche ich im Podcast ausführlicher. Und dann wollen wir heute mal wieder über den Verfassungsschutz sprechen. Die wollen nämlich jetzt auf einmal mehr Geld und mehr Personal. Und wir stellen die Frage, braucht es den Verfassungsschutz überhaupt noch?
Also das ist mir alles eine Nummer zu groß und da sehe ich auch keinen Anlass für, den Verfassungsschutz jetzt aufzulösen, nur weil der Chef gerade mal ein bisschen freidreht. Dann muss man den Chefposten neu besetzen und dann, denke ich, ist das Problem auch angemessen gelöst.
Das sagt Michael Götschenberg, ARD-Experte für Geheimdienste. Das ganze Interview hört ihr auch in diesem Podcast. Und ihr lernt gleich einen Typen kennen, der spielt in der Nationalmannschaft der Handwerker und ist im wahren Leben Kältetechniker. Schön, dass ihr dabei seid im Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
3 Millionen Menschen leben in der Provinz Idlib in Syrien, ganz in der Nähe der türkischen Grenze. Idlib ist die letzte große Rebellenhochburg in Syrien. Und die Menschen dort wissen nicht so richtig, steht uns das Schlimmste noch bevor oder haben wir das Schlimmste überstanden? Der russische Präsident Putin und sein türkischer Kollege Erdogan haben heute in Sotschi unter anderem über die Lage in Idlib gesprochen. Die Perspektiven total unterschiedlich. Und jetzt erreicht uns die Meldung, dass es rund um Idlib eine entmilitarisierte Zone geben soll. Russland kündigt sogar an, dass es keine Großoffensive geben wird. Wie schätzt das Christine Hellberg ein? Sie ist Journalistin und Syrien-Expertin. Ja, was sagen Sie?
Ja, ich bin tatsächlich skeptisch. Es geht ja nur um einen ganz kleinen Streifen, 15 bis 20 Kilometer, der erstmal entmilitarisiert werden soll. Also aus diesem Gebiet sollen eben die Kämpfer der Opposition abziehen. Und ich frage mich so ein bisschen, wer soll das denn durchsetzen? Denn bisher haben diese Kämpfer auch immer gesagt, nein, wir wollen hier nicht abziehen, wir kämpfen bis zum Schluss, wir wollen uns eben nicht unterwerfen. Und aus deren Sicht sieht es ja auch so ein bisschen aus wie so eine Kapitulation auf Raten. Also jetzt geht man mal 20 Kilometer weiter weg und dann kommt die nächste Zone und dann wird man wieder unter Druck gesetzt, dann gibt man weitere schwere Waffen ab. Das ist so ein bisschen wie ein Rückzug auf Raten und das fühlt sich dann eben doch nach Niederlage an, aus deren Sicht. Deswegen weiß ich nicht so richtig, wer das durchsetzen soll. Ich denke, am Ende wäre es natürlich der türkische Präsident Erdogan, der den entsprechenden Einfluss hat. Aber eben nur auf seine Söldner, also die Gruppen, die von ihm Unterstützung bekommen, die könnte er natürlich dann am Ende abziehen und sagen, so geht mal bitte lieber Richtung Osten, um dort die Kurden zu bekämpfen. Denn das ist ja eigentlich das Ziel von Präsident Erdogan, eine kurdische Autonomie im Norden Syriens, im Nordosten zu schwächen.
Wie erklärst du dir quasi das Einlenken der Russen?
Ich denke, Präsident Putin versucht ja in Syrien diplomatisch zu besiegeln, was er militärisch investiert hat. Das ist ein Krieg, der unglaublich viel gekostet hat, viel militärischen Einsatz gekostet hat. Es gibt diese offene Militärintervention seit 2015. Und was Herr Putin jetzt braucht, ist eigentlich irgendeine Form von politischem Abkommen, mit dem er auch den Westen wieder an Bord holt. Denn er braucht unbedingt das Geld aus dem Westen und von den Golfstaaten, um den Wiederaufbau zu finanzieren. Der Wiederaufbau wird zwischen 250 und 400 Milliarden US-Dollar kosten und das kann weder Russland finanzieren, noch China, noch der Iran. Und deswegen die Bemühungen von Präsident Putin, jetzt doch noch eben westliche Interessen auch womöglich zu hören und zu sagen, gut, wir wollen in dieser Provinz Idlib wirklich kein Blutbad. Wir respektieren auch die Meinung der Türkei. Die haben schon 3,5 Millionen Syrer aufgenommen. Die wollen nicht nochmal mehrere hunderttausend Syrer aufnehmen. Europa fürchtet sich vor einer neuen Flüchtlingswelle. Also eben doch das Bemühen, im letzten Moment irgendwie kompromissbereit zu erscheinen und eben diese Gratwanderung zu machen zwischen, ja, Assad soll sein ganzes Gebiet zurückbekommen und auf der anderen Seite aber bitte ohne hunderttausende Geflüchtete und ein Massensterben oder eben diese schrecklichen Bilder, wie wir sie aus Ost-Aleppo kennen oder aus Ost-Ghouta.
Jetzt kann ja Idlib nicht permanent eingekesselt bleiben. Was sind so die Ideen? Wie könnte es jetzt weitergehen?
Nun, wenn die Menschen erstmal nicht fliehen müssen, weil sie nicht bombardiert werden, dann ist es natürlich ein positiver Schritt. Ich möchte erstmal sehen, dass diese entmilitarisierte Zone bis zum 10. Oktober tatsächlich entsteht, denn ich bin, wie gesagt, skeptisch. Wer soll die denn auch geografisch festlegen? Wir haben in der Vergangenheit immer gesehen, wie kompliziert es war, Waffenruhen oder auch Deeskalationszonen festzulegen, überhaupt sich darauf zu einigen, wo die denn sein sollen. Und dann war das ganz große alte Problem immer in Syrien der Terrorismus, weil alle natürlich eine unterschiedliche Definition von Terror haben. Aus Sicht Assads sind ja all jene Syrer Terroristen, die seine Herrschaft in Frage stellen. Und aus Sicht des Westens sind das eben nur dschihadistische Kräfte. Und am Ende gab es immer diesen Vorwand zu sagen, ja, da ist aber eben noch die Nusra-Front oder da ist jetzt eben noch Hayat Tahrir-e-Sham, wie sie jetzt heißen. Und deswegen haben wir sehr wohl das Recht, diese Gebiete anzugreifen. Und das ist auch das Argument, was wir ja von Russland in den letzten Wochen gehört haben. Also ich vermute, dass das ein bisschen eine Verzögerungstaktik ist und dass am Ende doch die gesamte Provinz Idlib irgendwie an Assad übergeben werden soll, möglichst mit nicht so militärischen und mit so harten Mitteln und blutigen Mitteln, wie wir das eben in anderen Regionen gesehen haben.
Assad wiederum sagt, wenn Idlib jetzt fällt, dann kommt auch der Frieden nach Syrien zurück. Wie siehst du das?
Nun, als Frieden kann man das eigentlich nicht bezeichnen, weil das eher so eine Art Friedhofsruhe ist. Das heißt, die Menschen, die in seinen Gebieten leben, die können sich unterwerfen, die werden den Kopf einziehen und hoffen, dass der Geheimdienst nicht doch noch kommt, weil sie in den vergangenen Jahren etwas gesagt oder getan haben, was eben die Herrschaft Assads irgendwie in Frage stellt. Und die Mächte, die Präsident Assad an der Macht halten, also die Kräfte vor Ort, auch zum Beispiel lokale Milizenführer, das sind ja lokale Kriegsherren, die für ihn am Boden kämpfen, das sind auch reiche Geschäftsleute, die ihm die Treue gehalten haben, die jetzt eine Menge Geld verdienen wollen. Alle diese Menschen betrachten Syrien als Beute, ja, um sich persönlich zu bereichern, um mächtiger zu werden. Und mit den Menschen ist überhaupt nicht vorstellbar, dass die Leute sich aussöhnen, dass Gerechtigkeit herrscht, dass man diese Verbrechen aufarbeitet. Und ohne eine soziale Wiedergutmachung oder auch eine wirtschaftliche, ja, Wiedergutmachung dessen, was da passiert ist, ist eben keine Aussöhnung möglich und auch kein Frieden. Und deswegen wird es schwierig vorstellbar, solange dieses Regime in der Form herrscht in Syrien.
Die Einschätzungen von Christine Hellberg, Journalistin und Syrien-Expertin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Situation könnte uns im Urlaub auch passieren. Ihr seid unterwegs im Ausland, es ist mitten in der Nacht und ihr sucht einen Platz zum Schlafen. Ihr geht in ein Hotel, fragt nach einem Zimmer und das Hotel sagt dann am Ende, nee. Also, geht nicht. Sorry, ausgebucht. Wir haben nichts mehr frei. Was würdet ihr da machen? Anderes Hotel suchen oder doch vielleicht eine Riesenszene machen? Für Riesenszene machen haben sich in Stockholm jedenfalls drei chinesische Touristen entschieden. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Der Fall hat ja jetzt sogar für diplomatische Verstimmungen zwischen beiden Ländern gesorgt. Was ist da genau passiert?
Also dieser eigentliche Fall hat sich schon Anfang September in Schweden abgespielt. Drei Touristen aus China, ein Mann und schon seine bisschen älteren Eltern, sage ich mal. Die hatten ein Hotel gebucht, allerdings erst für den nächsten Tag. Die kamen dann aber eben schon in der Nacht davor an und wollten halt ein Zimmer haben. Das Hotel war aber ausgebucht und die wollten dann in der Lobby schlafen, haben dem Hotel sogar Geld angeboten, dass sie dann da in der Lobby schlafen konnten. Und der Mann hat auch gesagt, dass sein Vater herzkrank sei und dass das alles ein bisschen schwierig sei. Aber das Hotel hat eben gesagt, nee, sorry, in der Lobby schlafen ist nicht drin, das geht nicht.
Gut, fände ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so bequem, aber darum geht's nicht. Was haben die chinesischen Touris dann gemacht?
Also der Sohn, der soll ziemlich laut geworden sein, berichtet die schwedische Zeitung Aftonbladet und soll dem Personal auch gedroht haben. Der eigentliche Eklat, der kam dann aber erst. Das Hotel hat dann die Polizei gerufen, weil sich die Touristen eben geweigert haben, das Hotel zu verlassen. Die haben die drei Touristen dann nach draußen befördert und da haben sich dann wirklich so dramatische Szenen abgespielt. Davon gibt es ein Video, da können wir mal reinhören.
Machen wir.
Hier, who can I help them? Just want to see this is killing! This is killing!
Also man sieht in dem Video eben, wie der Vater am Boden liegt. Der sieht aus, als würde er schlafen. Und die Mutter und der Sohn, die sind da auf dem Bürgersteig und fangen eben laut an zu kreischen und zu weinen. Die Polizei packt dann den Mann auch einmal und trägt ihn so ein Stückchen weg. Und der Sohn ruft dann eben, this is killing, this is killing. Und man sieht die Polizei und auch ein paar andere Menschen, wie sie so ein bisschen ratlos daneben stehen und irgendwie nicht so genau wissen, was sie machen sollen.
Kann ich total gut nachvollziehen. Hat die Polizei die Familie denn dann festgenommen irgendwann?
Also Medienberichten zufolge haben die einfach ein paar Kilometer entfernt an den Rand von einem Friedhof gefahren und da quasi ausgesetzt. Und die Familie ist dann mit Hilfe von Passanten wieder zurück ins Stadtzentrum gekommen und hat sich da eben bei der chinesischen Botschaft in Schweden gemeldet. Und daraufhin hat die Botschaft jetzt am Wochenende eine Reisewarnung für Schweden ausgesprochen und sich auch über die grobe Behandlung chinesischer Touristen durch die schwedische Polizei beschwert. Und jetzt sollen Sonderermittler prüfen, ob sich die Polizei unangemessen verhalten oder sogar auch Gewalt angewendet hat.
Die Beziehung zwischen Schweden und China, die ist gerade etwas angespannt. Grund sind chinesische Touristen, die sich geweigert hatten, ein ausgebuchtes Hotel zu verlassen und die dann von der Polizei außerhalb vom Stadtzentrum ausgesetzt worden sind. Vielen Dank, Rahel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist eigentlich echt und was ist fake? Das ist eine Frage, die wir uns nicht erst seit Internet und Social Media stellen. Bei Gemälden von Rembrandt zum Beispiel, da wird schon seit 1968 überprüft, ob Rembrandt selbst gemalt hat oder einer seiner vielen Schüler. Ja, und jetzt kommt der niederländische Kunsthändler Jan Six um die Ecke und er sagt, hey, ich habe ein bisher unbekanntes Rembrandt-Gemälde entdeckt und es ist echt. Ja, und das ist schon ein großes Ding, denn das passiert wirklich sehr selten, dass ein angeblich unbekanntes Werk von Rembrandt entdeckt wird. Sprechen wir drüber mit Stefan Koldehoff, unser Deutschlandfunk Nova Kunstexperte. Das Gemälde heißt »Lasset die Kindlein zu mir kommen« und wird momentan noch restauriert. Wie sieht das denn aus? Was wissen wir genau über das Gemälde?
Die klassische biblische Szene, also ein großer Raum mit irgendwelchen Bögen im Hintergrund. Man sieht Tageslicht, man sieht ein Gebäude im Hintergrund. Und dann knubbeln sich auf diesem Bild 20 Personen, ein paar Kinder natürlich, das gehört zum Motiv. Vorne rechts Jesus mit einem Gewand und dann die übliche Staffage, ältere Leute, jüngere Leute, die halt ihre Kinder dann zum Heiland bringen. Was wissen wir darüber? Dass es auf einer Auktion in Köln im Frühjahr 2014 angeboten worden ist. Für einen Preis, der lag so Schätzpreis zwischen 10 und 15.000 Euro. Ersteigert hat es Jan Six dann aber für 1,5 Millionen. Das heißt, er muss da schon geahnt haben, könnte ein bisschen was Teureres sein. Und er muss auch nicht der Einzige gewesen sein, sonst wäre der Preis ja nicht so hoch gewesen. Also mindestens ein Zweiter muss auch an dieses Bild geglaubt haben.
Okay, ich habe jetzt dafür überhaupt so gar keine Augen. Ich habe mir das auch angeschaut. Für mich sieht das jetzt erstmal authentisch aus. Aber wonach suchen Experten denn, wenn sie herausfinden wollen, ob es ein echter Rembrandt ist?
Es gibt drei Punkte, die wichtig sind. Das eine ist der Stil. Hat er so gemalt, hätte er so gemalt. Und da gibt es schon ein paar Auffälligkeiten. Da gibt es ein paar Figuren, bei denen man schon meinen kann, die sind dann beim späteren Rembrandt. Er soll es relativ früh gemalt haben, auch wieder da. Seine Mutter beispielsweise, ein älterer Mann, der immer als sein Vater bezeichnet wird. Eine Figur, der Jesus, sieht sogar aus, angeblich wie ein frühes Selbstbildnis. Also vom Stil her haut's hin. Dann ist die nächste Frage, was ist mit dem Material? Es gibt Farben, die sind erst im 20. Jahrhundert überhaupt erst entwickelt worden. Die kann also Rembrandt noch nicht benutzt haben. Da gibt es sehr, sehr feine Untersuchungsmethoden, Labors, die sich darauf spezialisiert haben. Auch wenn auf Holz gemalt wurde, kann man anhand der Jahresringe nachzählen, wie alt ist denn die Holzplatte gewesen und, und. Und der dritte Punkt dann, die sogenannte Provenienz. Was weiß man über die Herkunft? Taucht das Bild in alten Katalogen auf, zum Beispiel schon im 18., 19. Jahrhundert? Gibt es Rechnungen? Beschreibt es irgendjemand in Briefen? Und wenn das alles passt, dann kann man ganz vorsichtig sagen, jo, könnte schon ein Original sein.
Das klingt aber nach einer sehr aufwendigen Prüfung. Wie lange dauert sowas?
Kannst du das sagen? Jan Six hat das Bild 2014 gekauft. Nur haben wir 2018, fast 2019. Also 4, 5 Jahre waren das schon. Ja. Das ist eher wenig. Es gibt Rembrandt, gerade Rembrandt-Bilder, bei denen wird seit 10, 15, 20 Jahren geforscht, ob es denn nun echt ist oder nicht. Lohnt sich aber auch, denn wenn der Daumen am Ende nach oben geht, dann ist natürlich viel Geld im Spiel.
Hat er wahrscheinlich jetzt einen sehr guten Deal gemacht oder zumindest möglicherweise.
Also wenn es denn tatsächlich echt ist und einer der führenden Experten für Rembrandt, Ernst van der Wetering, hat schon gesagt, ja, ich glaube das, dann ist das ein Bild, das sicherlich für 3, 4, 5 Millionen weggeht im Moment.
So richtig weiß man ja gar nicht, wie viele Schüler Rembrandt hatte. Schätzungen gehen von bis zu 50 Schülern aus. Wie schwer ist es denn, diese Gemälde von Original-Rembrandt-Gemälden dann zu unterscheiden?
Wahnsinnig schwer, weil die sich in seinem Atelier spezialisiert hatten. Der eine malte nur die Hintergründe, der andere nur die Figuren, der dritte nur die Gewänder. Und Rembrandt war dann aber so, das war einer der ersten Kunstunternehmer, der hat einfach alles signiert, egal ob es nun seins war oder ob es im Wesentlichen die Schüler gemalt hatten. Das ist wahnsinnig schwer und dafür gibt es dann halt solche Experten wie Ernst van der Wetering, die noch an der Augenbraue oder an der Gewandfalte erkennen können, Rembrandt oder Schüler.
Was ich mich immer frage, kann es denn eigentlich sein, dass Rembrandt ein Gemälde begonnen hat und einer seiner Schüler es dann fertig gemalt hat?
Ja, das kann es durchaus geben. Oder dass nur der Entwurf von Rembrandt stammte, dass er eine Zeichnung gemacht hat oder eine Vorskizze auf der großen Leinwand und dann gesagt hat, so Jungs, dann ihr jetzt mal weiter. Ich gucke es mir dann in 2 Wochen an, wenn es fertig ist und ob ich signieren will oder nicht. Ja, auch das ist natürlich schwierig, was Echtheit oder Nicht-Echtheit angeht.
Gibt es denn Schätzungen, wie viele unbekannte Gemälde es noch geben könnte von Rembrandt?
Also Rembrandt ist ein so bekannter Name, da war jeder mal im Keller oder auf dem Speicher oder im Museumsdepot und hat nachgeguckt. Also das jetzt Jan Six ja schon zum 2. Mal in diesem Jahr, im Mai hat er ein großes Männerporträt schon vorgestellt, sowas findet, das ist schon die große Ausnahme. Also lass es mal noch 1 Dutzend sein oder 2, aber mehr dann auch nicht.
Da hatte jemand richtig gutes Gespür. Stefan Kolderhoff, unser Deutschlandfunk Nova Kunstexperte, mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen.
Deutschlandfunk Nova Update.
Geht er oder bleibt er? Hans-Georg Maaßen ist heute 18.08 Uhr immer noch Chef des Verfassungsschutzes. Und wie wir alle wissen, will er das auch gerne bleiben. Die SPD allerdings würde ihn am liebsten so schnell wie möglich loswerden. Und angeblich ist ja jetzt auch Angela Merkel der Meinung, Maaßen muss gehen. Das schreibt zumindest heute die Welt. Mehr wissen wir momentan nicht. Deswegen wollen wir heute nochmal ganz grundsätzlich auf den Verfassungsschutz gucken. Denn heute ist fast zur gleichen Zeit auch rausgekommen, dass der Verfassungsschutz mehr Geld und mehr Personal für 2019 haben möchte. Michael Götschenberg ist ARD-Experte für Geheimdienste. Wofür will der Verfassungsschutz denn in Zukunft mehr Kohle und mehr Personal?
Ja, der Mehrbedarf wird dadurch begründet, dass es nach Einschätzung des Verfassungsschutzes an allen Ecken und Enden brennt. Die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus zunimmt, immer mehr Salafisten im Land, aber auch immer mehr Rechtsextremisten und Linksextremisten. Und all das bedeutet für den Verfassungsschutz, dass er nach eigener Einschätzung eben mehr Personal braucht, mehr Geld braucht, um diesen Bedrohungen auch angemessen begegnen zu können.
Wie schätzt du das ein? Brauchen die wirklich mehr Personal?
Ja, also ich denke, sie brauchen sicherlich mehr Personal. Alle Sicherheitsbehörden bekommen zurzeit mehr Personal, aber die Forderung, die da aus Köln vom Bundesamt für Verfassungsschutz kam, da stockte einem erstmal der Atem. Die wollen letztlich nicht weniger als ihr Personal verdoppeln, haben also einen Personalmehrbedarf von knapp 2.900 Stellen angemeldet. Aktuell haben sie gut 3.000. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, wo auch hier im politischen Raum einige sagen, das ist doch jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten.
Und kostet auch ordentlich Geld. 2.900 Leute, woher will man die denn nehmen? Weil es heißt ja auch immer gerne, es ist gar nicht so leicht, geeignetes Personal zu finden.
Das ist in der Tat so. Die Sicherheitsbehörden haben alle Probleme damit, geeignete Bewerber zu finden. Das kommt immer sehr darauf an, um was für eine Tätigkeit genau es geht. Also Leute zu finden, die Observationen machen, das geht immer noch, weil da ist sozusagen die Anforderung an den Job eben nicht so hoch. Aber spätestens, wenn es um die technischen Berufe geht, allen voran eben IT-Experten, die im Moment überall händeringend gesucht werden, dann stellt man fest, dass man ein echtes Problem bekommt, geeignete Bewerber zu finden. Vor allem natürlich auch deshalb, weil die Privatwirtschaft am Ende viel besser zahlt für wirklich gute Leute.
Gehen wir mal davon aus, beim Verfassungsschutz wird in den nächsten Tagen möglicherweise auch der Chefposten frei. Wenn ich jetzt auf diese Position gleich gehen wollen würde, welchen Lebenslauf brauche ich da?
Ja, an der Spitze dieser Behörde mit, wie gesagt, 3.000 Leuten steht in der Regel ein erfahrener Verwaltungsjurist, der zum Beispiel, wie Hans-Georg Maaßen seinerzeit auch, aus dem Bundesinnenministerium kommen könnte, dort Abteilungsleiter oder Unterabteilungsleiter gewesen ist. Das wäre so der klassische Weg auf den Chefposten einer Bundessicherheitsbehörde, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz eben auch eine ist.
2.900 Mitarbeiter, wir haben jetzt schon mehrmals darüber gesprochen. Will der Verfassungsschutz mehr haben? Die Grünen gehen in eine komplett andere Richtung. Die sagen zum Beispiel, der Verfassungsschutz soll doch gleich ganz abgeschafft werden. Was sagst du dazu?
Ja, die wollen die Behörde quasi neu gründen, also auflösen und dann neu aufbauen. Die Linken, die gehen eben noch einen Schritt weiter. Die sagen, die ganze Behörde, der Inlandsgeheimdienst gehört insgesamt abgeschafft. Also das ist mir alles eine Nummer zu groß und da sehe ich auch keinen Anlass für, den Verfassungsschutz jetzt aufzulösen, nur weil der Chef gerade mal ein bisschen freidreht. Dann muss man den Chefposten neu besetzen und dann denke ich, ist das Problem auch angemessen gelöst.
Was glaubst du denn, wie sich der Verfassungsschutz weiterentwickeln wird, ob jetzt mit Maaßen oder ohne?
Nun ja, die stehen schon vor großen Herausforderungen, weil die Sicherheitslage insgesamt natürlich angespannt ist. Ich gehe schon davon aus, dass die weiter wachsen werden, dass sie auch mehr Personal bekommen werden. Aber letztlich, wie gesagt, stehen sie vor denselben Herausforderungen wie alle Bundessicherheitsbehörden.
Der Verfassungsschutz, der will sich quasi verdoppeln und braucht dafür neues Personal. Und das ist gar nicht so einfach.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zwischen 1 und 1,5 Millionen Arbeitnehmern wird in Deutschland pro Jahr gekündigt. Das sagt zumindest die Webseite kündigen.de. Ja, und demgegenüber deutlich mehr, die den Job von sich aus wechseln. Wir reden also über weit mehr als 2 Millionen Jobwechsel. Die meisten davon gehen ja relativ geräuschlos über die Bühne. Ganz anders der von Vontae Davis. Er ist Footballspieler bei den Buffalo Bills und gestern Abend hat er beschlossen, ja, seinen Posten einfach an den Nagel zu hängen. In der Halbzeitpause. Muss man sich auch erstmal trauen. Ja, und seitdem diskutiert halb Amerika, ob er jetzt ein Held ist oder einfach nur ein Riesenarschloch. Unser Reporter Stefan Beuting hat sich den Fall für uns angeschaut.
You know as much as I know. I know I found out going in the second half of the game. Coming out said, they said he's not coming out, he retired.
Lorenzo Alexander, Linebacker bei den Buffalo Bills, versucht zu erklären, was da gerade passiert ist.
You've seen anything like that in your NFL career?
Never have seen it ever. Pop Warner, high school, college, pros, never heard of it, never seen it, completely disrespect.
Bei der NFL gibt es für fast alles eine Statistik, auch für die ganz selten eintretenden Dinge. Daher ist heute zumindest eines klar. Noch nie ist ein Profi-Football-Player in der ersten Spielhälfte aufgelaufen und hat dann in der Halbzeitpause seine Karriere beendet. Dementsprechend groß ist die Aufmerksamkeit. Von den einen gibt's Anerkennung.
So much respect. It's your life. Freedom is never popular, but oh so necessary. Blessings to you.
Aber viele der zigtausend Kommentare sind negativ.
Seriously though? Wait till the game's over. Terrible look.
Viele Fans halten ihn für so etwas wie einen Verräter.
And we pay these players who whine and who cry just to end up quitting over our working troops who never quit to protect our land? Unbelievable.
Irgendwo zwischen Abscheu und Bewunderung liegt aber die Frage, warum? Warum zum Teufel in der Halbzeitpause?
Er muss schon auch eine Menge Druck gehabt haben und vielleicht auch eine Menge Mut, dass er sich spontan in der Halbzeit entscheidet, da gehe ich jetzt nicht mehr raus, das war's jetzt für mich.
Roland Jäger ist Sachbuchautor und Karrierecoach. Er berät Führungskräfte, auch beim Kündigen.
Aber für mich ist es eben Ausdruck von einem gewissen Druck, den diese Menschen in den Situationen einfach haben und gleichzeitig dieses Ventil, was sie brauchen. Und da kann es tatsächlich sein, wie gesagt, morgens ins Stadion fahren, das Spiel spiele ich noch und in der Pause merken, es geht einfach nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr.
Davis gibt wenig später ein schriftliches Statement, sagt, dass er sich seinen Ausstieg so auch nicht ausgemalt hätte, dass er sich aber halt körperlich nicht mehr auf der Höhe fühle, dass er zwar den Mannschaftskollegen auch nicht vor den Kopf stoßen wolle, aber andererseits eben jetzt die Familie dran sei. Den Halbzeitpausen-Knalleffekt erklärt das nicht.
Und Menschen, die so erfolgreich sind und auch so erfolgreiche Sportler, die haben in der Regel ein gerüttelt Maß auch an Selbstdisziplin, sodass sie sehr wohl in der Lage wären, das nicht jetzt während der Halbzeitpause zu machen. Also da liegt durchaus ein Schuss Spontanität drin, aber der Prozess, der vorhergeht, der wäre viel wichtiger zu ergründen, bevor man jetzt den Stab über ihn bricht.
Vielleicht ging es Davis ja tatsächlich um die maximale Aufmerksamkeit. Genau wie den Protagonisten in den kleinen Kündigungsfilmchen, die im Netz kursieren. Hemd aufreißen und auf der Brust steht dann dick: I quit.
Ich hätte mir beispielsweise vorstellen können, dass er dafür sorgt, dass er am Ende des Spiels das Wort ergreift, das Mikrofon nimmt, sich in die Mitte des Spielfeldes stellt und eben da eine kleine Ansprache hält, die beispielsweise damit zu tun hat, dass er diesen Prozess, wie er jetzt dazu kommt, sich da jetzt hinzustellen, erläutert und eben auch dann darlegt, warum er, denn das ist die entscheidende Frage, warum er jetzt aufhört und was es für ihn bedeutet und sich auch nochmal entsprechend anders verabschieden kann.
Damit hätte er sicherlich immer noch viele negative Posts kassiert, aber eben bestimmt auch mehr verständnisvolle.
Das hätte er plausibel erklären können und das hätte zumindest jeder emotional nachvollziehen können. Und genau das ist das, was fehlt, dieses emotional Nachvollziehbare, weil es wirkt jetzt so ein bisschen wie das trotzige kleine Kind, was keine Lust mehr hat, im Sandkasten zu spielen. Und ich glaube nicht, dass es so ist, aber das ist die Wirkung, die er erzeugt hat und ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ja so erzeugen wollte.
Sich unabhängig machen vom äußeren Druck schaffen viele nicht und bleiben zu lange im Job, auch wenn er nicht gut tut. Überstürztes in den Sack hauen ist ein Statement, dessen Nachhall ich aber nicht kontrollieren kann. Spontan kündigen ja, aber besser so, dass deine Mannschaft kapiert, warum.
Stefan Beuting über den US-Footballspieler, der gestern einfach mal in der Halbzeitpause gekündigt hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn bei euch der Abschluss verstopft ist, ja, dann herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Warten. Wenn wir gerade einen Handwerker brauchen, ja, dann brauchen wir vor allen Dingen echt viel Zeit. Im Schnitt bis zu 10 Wochen, sagt der Präsident der Handwerkskammer. Ja, und das liegt auch daran, dass einfach so viele Stellen nicht besetzt sind. 150.000 Stellen im Handwerk sind noch frei. Aber warum wollen denn eigentlich so wenige Menschen Handwerker werden? Die Frage haben wir Dominik da Ferner gestellt. Er ist 23 Jahre alt, er ist Kältetechniker, aber nicht irgendein Kältetechniker. Er ist einer der Besten und in der Nationalmannschaft der Handwerker. Ich habe ihn eben direkt in der Werkstatt erreicht und ihn mal gefragt, was er denn da gerade so treibt.
Ich übe auf die Europameisterschaft nächste Woche. Ja, da bereite ich mich im Moment drauf vor, intensiv.
Und was sind das für Arbeitsabläufe? Wie kann ich mir das jetzt gerade vorstellen? Wie sieht das bei dir in der Werkstatt aus? Was machst du gerade?
Ich bin im Moment eine Kälteanlage am Verrohren, die verschiedenen Komponenten am Aufbauen und die Zusammenstellung der ganzen Kälteanlage eigentlich, dass sie funktionsfähig ist.
Du hast es ja jetzt tatsächlich zu den Europameisterschaften geschafft. War es eigentlich schwer, überhaupt erstmal in diese Nationalmannschaft reinzukommen?
Ja, ich habe mich eigentlich mit dem Thema Nationalmannschaft eigentlich gar nicht befasst. Es ist eigentlich durch einen Zufall passiert. Ich bin der Innungssieger geworden und dann wurde ich einfach zum Landeswettbewerb eingeladen und dadurch wurden die dann aufmerksam. Dann bin ich zum Bundeswettbewerb gefahren, dann wurde ich dann Dritter und dann wurde ich in einen kleinen Kader nochmal nominiert und wurde dann auserwählt, zur Europameisterschaft zu fahren. Ja,
ja, super. Und so. gegen wen trittst du dann an? Gegen andere Kältetechniker?
Ja, genau, aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel Holland, Österreich. Gegen 10 andere Nationen trete ich dann da an, in 3 Modulen.
Drei Module, wie kann ich mir das vorstellen? Also Fußball, da spielt man logischerweise mit einem Ball und versucht ein Tor zu treffen. Was macht man bei der Europameisterschaft der Kältetechniker?
Also unsere Aufgabe ist eigentlich, eine komplette Kälteanlage zu erstellen, wo auf einer Seite eine Eisbahn entsteht und auf der anderen Seite die Wärme, die wir aufgenommen haben, in dem Wasser wieder abgegeben wird, also eine Wärmerückgewinnung.
Dann sollte am Ende alles gut funktionieren oder wie bewertet dann die Jury?
Ja, genau, das soll dann nachher alles funktionieren und sollte verschiedene Kriterien dann erfüllen. Zum Beispiel werden ein paar Lötstellen rausgesucht, die bewertet werden. Dann
wie bewertet man denn eine besonders schöne Lötstelle?
Ja, das weiß ich auch noch nicht so richtig, aber die Jury wird sich dann schon entscheiden, ob die Lötstelle schön aussieht, scheiße aussieht oder ja.
Ja, dann auf jeden Fall für die Europameisterschaft ganz viel Erfolg. Jetzt sprechen wir heute auch darüber, dass auf der anderen Seite, also du hast ja jetzt auch Werbung für deinen Job gemacht, aber auf der anderen Seite Handwerker an allen Ecken und Enden fehlen. Kannst du dir erklären, warum Leute einfach gerade nicht mehr so richtig Handwerker werden wollen?
Ich kann mir nur denken, dass viele einfach nur studieren wollen und sich durch das Studium eigentlich erhoffen, viel Geld zu verdienen. Und ich kann einfach nur sagen, dass im Handwerk kann man eigentlich auch groß rauskommen. Was ich selber gerade merke, als Handwerker kann man auch gut verdienen, weil die Kältetechnik eigentlich an jeder Ecke gefragt ist und im Moment auch in diesem Sommer wieder händeringend war. Ohne Kältetechnik läuft eigentlich kaum noch was.
Also habt ihr euch über diesen besonders heißen Sommer logischerweise sehr gefreut und besonders viele Klimaanlagen eingebaut?
Ja, eine goldene Nase verdient sozusagen.
Cooler Typ. Dominik da Ferner, Kältetechniker, 23 Jahre alt und in der Nationalmannschaft der Handwerker. Es ist 19.51 Uhr, das war das Update am Montagabend. Danke an Rahel Klein.
Ciao, bis morgen.
Ja, würde ich sagen, machen wir einfach nochmal, oder?
Ja. Mit anderen Themen, aber nochmal.
Finde ich gut. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.